Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Der Abschnitt für die heutige Predigt steht in der Apostelgeschichte, Kapitel 2, die Verse 22 bis 37. Es ist die zweite Hälfte der Pfingstpredigt von Petrus. Ich lese uns aber nochmal die gesamte Predigt, also ab Vers 14. Apostelgeschichte 2, ab Vers 14, und der Predigtabschnitt beginnt dann ab Vers 22. Da trat Petrus zusammen mit den 11 auf, erhob seine Stimme und sprach zu ihnen: Ihr Männer von Judäa und ihr alle, die ihr in Jerusalem wohnt, das sollt ihr wissen. Und nun hört auf meine Worte. Denn diese sind nicht berauscht, wie ihr meint, es ist ja erst die dritte Stunde des Tages, sondern dies ist es, was durch den Propheten Joel geweissagt worden ist. Und es wird geschehen in den letzten Tagen, spricht Gott, da werde ich ausgießen von meinem Geist auf alles Fleisch. Und eure Söhne und eure Töchter werden weissagen und eure jungen Männer werden Gesichte sehen und eure Ältesten werden Träume haben. Ja, auch über meine Knechte und über meine Mägde werde ich in jenen Tagen von meinem Geist ausgießen und sie werden weissagen. Und ich will Wunder tun oben am Himmel und Zeichen unten auf Erden, Blut und Feuer und Rauchdampf. Die Sonne wird sich in Finsternis verwandeln, der Mond in Blut, ehe der große und herrliche Tag des Herrn kommt. Und es soll geschehen, jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird errettet werden. Jetzt der Abschnitt für heute. Ihr Männer von Israel, hört diese Worte. Jesus, der Nazarener, ein Mann, der von Gott euch gegenüber beglaubigt wurde durch Kräfte und Wunder und Zeichen, die Gott durch ihn in eurer Mitte wirkte, wie ihr auch selbst wisst, diesen, der nach Gottes festgesetztem Ratschluss und Vorsehung dahingegeben worden war, den habt ihr genommen und durch die Hände der Gesetzlosen ans Kreuz geschlagen und getötet. Ihn hat Gott auferweckt, indem er die Wehen des Todes auflöste, weil es ja unmöglich war, dass er von ihm festgehalten würde. David nämlich sagt von ihm: Ich sah den Herrn alle Zeit vor mir, denn er ist zu meiner Rechten, dass ich nicht wanke. Darum freute sich mein Herz und meine Zunge frohlockte. Zudem wird auch mein Fleisch auf Hoffnung ruhen, denn du wirst meine Seele nicht dem Totenreich preisgeben und nicht zulassen, dass dein Heiliger die Verwesung sieht. Du hast mir die Wege des Lebens gezeigt, du wirst mich mit Freude erfüllen vor deinem Angesicht. Ihr Männer und Brüder, es sei mir erlaubt, freimütig zu reden zu euch von dem Stammvater David. Er ist gestorben und begraben und sein Grab ist unter uns bis zu diesem Tag. Da er nun ein Prophet war und wusste, dass Gott ihm mit einem Eid verheißen hatte, dass er aus der Frucht seiner Lenden dem Fleisch nach den Christus erwecken werde, damit er auf seinem Thron sitze, hat er vorausschauend von der Auferstehung des Christus geredet, dass seine Seele nicht dem Totenreich preisgegeben worden ist und auch sein Fleisch die Verwesung nicht gesehen hat. Diesen Jesus hat Gott auferweckt. Dafür sind wir alle Zeugen. Nachdem er nun zur Rechten Gottes erhöht worden ist und die Verheißung des Heiligen Geistes empfangen hat von dem Vater, hat er dies ausgegossen, was ihr jetzt seht und hört. Denn nicht David ist in den Himmel aufgefahren, sondern er sagt selbst: Der Herr sprach zu meinem Herrn, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde hinlege als Schemel für deine Füße. So soll nun das ganze Haus Israel mit Gewissheit erkennen, dass Gott ihn sowohl zum Herrn als auch zum Christus gemacht hat. Eben diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt. Als sie aber das hörten, drang es ihnen durchs Herz. Und sie sprachen zu Petrus und den übrigen Aposteln: Was sollen wir tun, ihr Männer und Brüder? Gemeinde unseres Herrn Jesus Christus, Jesus ist die wichtigste Person des Christentums. Nicht nur das, Jesus ist die wichtigste Person der Weltgeschichte. Als ich an der Uni angefangen habe, Geschichte zu studieren, hatten wir im ersten Semester in einer Vorlesung mit sicher 300 Leuten mal die Aufgabe, die 10 wichtigsten Personen der Weltgeschichte zu bestimmen. Also jeder musste das machen und das einschicken und das wurde dann ausgewertet. Und ich weiß noch, wie ich da saß und mir überlegt habe, na, wen schreibe ich da hin? Napoleon, Karl der Große, wen auch immer. Und dann habe ich mir überlegt, soll ich da auch Jesus dazu schreiben? Ja, ich war klar, Jesus ist die wichtigste Person der Weltgeschichte, aber passt das hier in diesen Kontext? Hin und her überlegt, hab ihn dann weggelassen, dachte, damit kann hier wahrscheinlich sowieso keiner was anfangen. Und dann nächste Woche, als es dann ausgewertet wurde, hat sich der Professor vor uns Studenten gestellt und gesagt, die Person, die mit Abstand am häufigsten genannt wurde, war Jesus. Das hat mich damals sehr überrascht. Ich selbst habe ihn ja nicht hingeschrieben. Und es war ein komplett säkulares Publikum an der Uni. Und trotzdem wurde keine Person mit Abstand so oft genannt wie Jesus als die wichtigste Person der Weltgeschichte. Jesus ist der Kern unseres Glaubens. Jesus ist aber auch das Provokative unseres Glaubens. Menschen, die den christlichen Glauben ablehnen, die müssen sich trotzdem an Jesus abarbeiten. Entweder sie ignorieren ihn und leben, als hätte es ihn nie gegeben, oder sie deuten ihn um. Ja, aus dem auferstandenen Sohn Gottes wird dann ein Sozialreformer oder vielleicht ein inspirierender Lehrer oder ein Posterboy für irgendeine politische Agenda. Oder man erklärt ihn für böse oder für verrückt oder für beides und bekämpft ihn aktiv. Ohne Jesus, ohne den wahren Sohn Gottes, wie ihn uns die Bibel darstellt, kein christlicher Glaube. Und die Frage, die dir dieser Abschnitt heute stellt, die lautet, wer ist dieser Jesus für dich? Beziehungsweise, wie reagierst du auf diesen Jesus? Auch für die Jünger stellte sich die Frage. Sie hatten mittlerweile viel mehr von Jesus verstanden als noch vor ein paar Wochen. Aber jetzt war Jesus seit ungefähr 10 Tagen nicht mehr da. Er war in den Himmel aufgefahren. Und er hatte ihnen gesagt, wenn ich dann im Himmel bin, dann geht nach Jerusalem und wartet auf den Heiligen Geist. Insgesamt wartet dort eine Gruppe von 120 Leuten. Und am 10. Tag, gerade als Jerusalem voll von Leuten ist, die dort ein Fest, ein jüdisches Fest feiern, da kommt der Heilige Geist sichtbar auf sie. Genau wie Jesus es versprochen hatte. Und die Stadt ist eben voll von Juden aus dem gesamten Mittelmeerraum, die gerade dort ihr Pfingstfest feiern. Und sie bekommen diese Zeichen mit, vor allem das Getöse und die Feuerzungen. Und sie gehen dorthin, wo die Jünger sind. Und sie sehen und hören, wie der Geist auf die Jünger kommt. Und dann beginnt Petrus zu sprechen. Er hält eine Predigt. Wenn wir so wollen, die erste Predigt des Christentums. Und zuerst spricht er über den Heiligen Geist. Das haben wir in der letzten Predigt zur Apostelgeschichte gesehen. Und er erklärt dort in den Versen 14 bis 21, dass jetzt der Heilige Geist auf die Gläubigen gekommen ist. Und es war nichts, was irgendwie aus der Luft gefallen ist oder so, sondern das ist etwas, was schon der Prophet Joel im Alten Testament angekündigt hatte. Aber mitten in dieser Predigt geht Petrus dann ganz unvermittelt vom Heiligen Geist zu Jesus. Und er erklärt, das ist unser Abschnitt heute, warum Jesus die Person ist, an der sich für jeden Menschen alles entscheidet. Jesus hatte vor ein paar Wochen zu seinen Jüngern gesagt, wenn der Heilige Geist kommt, wird er nicht von sich selbst reden. Also er wird sich nicht selbst in den Mittelpunkt stellen, sondern er wird mich verherrlichen. Und hier sehen wir jetzt bei Petrus, wie er zwar kurz den Heiligen Geist erklärt, Verse 14 bis 21, aber dann durch den Heiligen Geist ausgerüstet viel ausführlicher über Jesus redet, ab Vers 22. Und ich habe mir die Frage gestellt, was wird sich so ein Jude wohl gedacht haben? Er hat diese ganzen Zeichen gesehen, das Getöse, er läuft dorthin und er hört jetzt Petrus reden und dass Petrus über den Heiligen Geist redet, das war ja irgendwie normal. Das war die Erklärung für die ganzen Phänomene. Aber wieso über Jesus? Ja, Jesus war vermutlich mittlerweile in Jerusalem nicht mehr Gesprächsthema Nummer 1. Ja, die meisten wussten wahrscheinlich noch von ihm, aber es war jetzt schon einige Wochen her, das mit seinem Tod. Ja, man hatte ihn bejubelt, aber dann hatte er sie so enttäuscht. Er hatte behauptet, ein König zu sein, aber dann war er doch keiner. Und das mit dem Kreuz, das geschah ihm auch ganz recht. Erst so große Erwartungen wecken und dann so enttäuschen. Sie hätten so sehr gehofft, dass er der neue König David sein würde. Warum der neue König David? Und dafür gab es zwei Gründe. Erstens, das ganze Alte Testament spricht davon, dass irgendwann mal ein neuer, ein besserer König David kommen würde. Ja, der sogenannte Messias. Jeremia 23, Vers 5 lesen wir zum Beispiel: Siehe, es kommen Tage, spricht der Herr, da werde ich dem David einen gerechten Nachkommen erwecken. Er wird als König regieren und weise handeln und wird gerecht und Gerechtigkeit schaffen auf Erden. Ja, das war die Verheißung, die die Israeliten kannten. Und die Frage war natürlich immer wieder, ist Jesus dieser Verheißene? Unter König David war Israel unabhängig gewesen, mächtig, frei, in der internationalen Politik ein anerkannter Staat. Und jetzt, 1000 Jahre später, zu der Zeit hier, war das alles anders. Ja, man war zu einer unbedeutenden Provinz des römischen Riesenreiches herabgesunken. Davids Zeiten waren die goldenen Zeiten, aber jetzt die Zeiten waren irgendwie deutlich dunkler. Und damit sind wir schon beim zweiten Punkt, warum die Juden so auf David fixiert waren. Die guten alten Zeiten. Ja, wie Menschen oft so sind, heute ist alles schlecht, früher war alles besser. David war für die Juden das Zentrum ihrer Geschichte. Teilweise zu Recht, weil Gott am Beispiel von David einen besseren David versprochen hatte, teilweise aber auch, weil sie die alten Zeiten verklärt haben. Und wie gesagt, dann kam Jesus und Jesus hatte behauptet, der Messias, der neue David zu sein. Und vieles sprach dafür. Und viele Juden waren bereit, das auch zu glauben. Aber dann hatte er sie so enttäuscht. Er hatte sich nicht in Jerusalem auf den Thron gesetzt. Er hatte sich nicht mit den Römern angelegt. Während sie das über Jesus glauben, also dass er zu Recht am Kreuz gestorben ist, kommt Petrus plötzlich und vermutlich für viele unerwartet und spricht nicht mehr über den Heiligen Geist und die ganzen Phänomene, sondern über diesen Jesus. Und er sagt im zweiten Teil seiner Predigt, es ist nicht nur der Geist gekommen, wie Joel vorausgesagt hat, nein, Jesus von Nazareth ist tatsächlich der Messias. Er ist wirklich der bessere David. Ja, genau, der Jesus, den ihr vor 7 Wochen gekreuzigt habt, ihr habt euch alle völlig geirrt. Ein Thema für heute lautet, warum König Jesus die wichtigste Person der Weltgeschichte ist. Wir wollen uns dazu 4 Dinge anschauen. 4 Gründe. Erstens, er ist mehr als ein Mensch. Verse 22 und 23. Zweitens, er ist stärker als der Tod. Die Verse 24 bis 32. Drittens, er ist mächtiger als alle Herrscher. Die Verse 33 bis 36. Und viertens, er ist durchdringender, als dein Herz hart ist. Vers 37. Warum König Jesus die wichtigste Person der Weltgeschichte ist: Er ist mehr als ein Mensch, er ist stärker als der Tod, er ist mächtiger als alle Herrscher und er ist durchdringender, als dein Herz hart ist. Ja, diesen Themenwechsel in der Predigt von Petrus, den überlesen wir schnell, ja, vom Heiligen Geist hin zu Jesus. Ja, wir sind das ja heute gewohnt, dass man den Heiligen Geist und Jesus in einem Atemzug nennt, aber wie wir schon gesehen haben, die Leute damals hat es vermutlich überrascht. Klar, dass Petrus über den Heiligen Geist spricht, das erklärt die ganzen Zeichen und Phänomene. Aber warum über Jesus? Um Jesus geht es doch eigentlich gar nicht. Man war längst zur Tagesordnung übergegangen und jetzt war sowieso Pfingstfest und alles andere ein Thema. Aber Petrus kommt eben auf Jesus zu sprechen, weil kein Mensch das Kommen des Heiligen Geistes ohne Jesus verstehen kann. Kein Windbrausen, keine Feuerzungen, keine anderen Sprachen ohne Jesus. Und deswegen spricht Petrus jetzt über Jesus. Und das Erste, was er über Jesus deutlich macht, ist, Jesus war weit mehr als ein Mensch. Ein erster Punkt, König Jesus ist die wichtigste Person der Weltgeschichte, denn er ist mehr als ein Mensch. Vers 22. Ihr Männer von Israel, hört diese Worte. Jesus, der Nazarener, ein Mann, der von Gott euch gegenüber beglaubigt wurde durch Kräfte und Wunder und Zeichen, die Gott durch ihn in eurer Mitte wirkte. Petrus sagt hier in aller Kürze mehrere Dinge über Jesus. Er sagt, Jesus kam aus Nazareth und war ein Mann. Beide Dinge hätte damals kein Mensch bestritten, da waren sich alle einig. In Vers 23 sagt Petrus dann, dass Jesus von den Juden durch die Hand der Gesetzlosen getötet wurde. Ja, und auch darin waren sich alle einig. Die Juden wollten Jesus töten, aber sie konnten es nicht und deswegen baten sie die Gesetzlosen darum. Gesetzlosen meint Petrus hier die Römer. Nur Menschen können getötet werden. Jesus wurde getötet. Jesus war also Mensch. Kein Zweifel, darin waren sich Petrus und seine Zuhörer völlig einig. Aber in einem Punkt waren sie sich uneinig, und zwar radikal uneinig. Die Juden waren mittlerweile davon überzeugt, dass Jesus ein böser Hochstapler war. Mit seinem Anspruch, Gottes Sohn zu sein, mit seinem Anspruch, der neue König David zu sein, habe er Gott gelästert. Und deswegen musste er zu Recht sterben. Petrus sagt über ihn, nochmal Vers 22, Jesus war ein Mann, der von Gott euch gegenüber beglaubigt wurde durch Kräfte, Wunder und Zeichen, die Gott in eurer Mitte wirkte. Und das ist eine Provokation. Ja, damals hat niemand wirklich geleugnet, dass Jesus viele Wunder getan hat. Aber man hat sie wegerklärt. Ja, die jüdische Führung zum Beispiel hat erzählt, Jesus hat zwar Wunder getan, aber durch die Macht des Teufels. Der Teufel hat ihm dazu die Kraft gegeben. Petrus sagt, diese Wunder, also die Heilungen und Dämonenaustreibung und Wasser und Wein und Brot und Fische und lebendige Tote, das waren alles Zeichen dafür, dass Jesus nicht nur ein Mensch ist, sondern dass er wirklich Gottes Sohn ist. Diese Wunder hat Gott gebraucht, um Jesus zu beglaubigen, sagt Petrus. Ja, Jesus hätte den lieben langen Tag viel von sich behaupten können. Ja, ich zum Beispiel könnte euch die übelsten Geschichten über mich erzählen. Ja, wie ich mal Fußball-Bundesliga gespielt habe, wie ich mal ganz allein zum Nordpol gewandert bin, wie ich einen Bären mit bloßer Hand erlegt habe. Ihr würdet euch am Kopf kratzen und mir entweder sofort nicht glauben oder das zumindest mal überprüfen. Ähnlich war es bei Jesus. Ja, die Menschen waren skeptisch und das war auch gar nicht so schlecht. Das zeigt, man denkt nach, man will wissen, ist das echt oder ist das fake? Ist da was dahinter? Jesus hätte viel behaupten können und er hat viel über sich selbst behauptet. Aber, und das ist der springende Punkt, die Wunder, die Zeichen, die haben gezeigt, dass er recht hat mit dem, was er über sich selbst sagt. Jesus ist mehr als ein Mensch, er ist auch Gott. Und Petrus setzt dem Ganzen die Krone auf, Ende von Vers 22. Wie ihr auch selbst wisst. Tut doch nicht so, als wüsstet ihr das nicht. Ihr habt doch keine andere Erklärung für die Wunder. Ihr glaubt doch nicht wirklich, dass Jesus vom Teufel war. Tief in eurem Innern, wenn ihr ehrlich seid und das alles mit Jesus nicht verdrängt, dann wisst ihr, Jesus hatte mit allem Recht, was er sagt. Er ist Gottes Sohn. Hier sehen wir etwas, was wir immer wieder in der Bibel sehen. Das Problem von uns Menschen ist nicht so sehr unser Wissen. Das Problem ist unser Herz. Die Juden wussten alles über Jesus. Die Fakten lagen klar auf dem Tisch. Viele der Menschen waren Augenzeugen, aber sie wollten ihn nicht. Jesus ist das Zentrum der Weltgeschichte, weil er als einziger Mensch auch Gott war. Weil er Mensch ist, konnte er sterben, aber weil er Gott ist, konnte der Tod ihn nicht festhalten. Und das bringt uns zum zweiten Punkt. König Jesus ist die wichtigste Person der Weltgeschichte, denn er ist stärker als der Tod. Verse 24 bis 32. Ja, alle Anwesenden waren sich einig, dass Jesus wirklich an diesem Kreuz gestorben war. Das hat niemand bezweifelt. Es war auch ein offenes Geheimnis, dass der Leichnam verschwunden war. Aber dass Jesus wirklich auferstanden ist, das konnten sich die meisten nicht vorstellen. Obwohl es wirklich viele in Jerusalem gab, die sagten, ich habe ihn gesehen, als den Auferstandenen. Petrus sagt es jetzt ganz klar und öffentlich. Jesus ist nicht nur gestorben, er ist auch wirklich auferstanden. Und er gibt für diese These drei Begründungen. Eine logische, eine biblische und eine persönliche. Die logische finden wir in Vers 24. sagt er, ihn, also Jesus, hat Gott auferweckt, indem er die Wehen des Todes auflöste, weil es ja unmöglich war, dass er, also Jesus, von ihm, vom Tod, festgehalten würde. Ja, wenn Jesus nicht nur ein Mensch war, sondern auch Gott, in Klammern, das habe ich euch gerade begründet, und ihr wisst das auch alle, dann ist es unmöglich, dass der Tod stärker ist. Denn der Tod kann niemals stärker sein als Gott. Wenn Jesus also Gott ist und gestorben ist, dann ist es völlig logisch, dass Jesus nicht lange tot bleibt. Es ist unmöglich, dass der Tod Jesus lange festhalten konnte. Die Auferstehung folgt logisch aus der Tatsache, dass Jesus mehr als ein Mensch ist. Aber die Auferstehung hat auch eine tiefe biblische Verankerung. Und das ist die zweite Begründung, die Petrus gibt. Und wenn ich sage biblisch, dann meine ich verankert im Alten Testament, denn das ist das Einzige, was die Menschen damals von der Bibel hatten. Der Vorteil war, sowohl die Freunde von Jesus als auch alle Zuhörer, die Juden, hielten das Alte Testament für das Wort Gottes. Das gab für Petrus den Vorteil, dass er mit dem Alten Testament argumentieren konnte und zumindest wusste, alle sind sich einig, das stimmt. Das hatte er schon im ersten Teil der Predigt getan, da hatte er aus dem Propheten Joel den Heiligen Geist erklärt. Jetzt hier im zweiten Teil erklärt er aus zwei Psalmen Jesus und er fängt an mit Psalm 16. In den Versen 25 bis 28 lesen wir nichts anderes als ein Zitat aus Psalm 16. Das ist ein Psalm von König David. Und im Grunde geht es in dem Psalm darum, wie schön es ist, mit Gott Gemeinschaft zu haben. Darüber freut sich David in diesem Psalm. Ganz am Ende sagt David dann zu Gott, du wirst nicht zulassen, dass dein Heiliger die Verwesung sieht. Könnte man die Frage stellen, ist ganz logisch, wer ist jetzt dieser Heilige, der nicht verwest in diesem Psalm? Und die erste logische Antwort auf diese Frage ist natürlich David. David ist davon überzeugt, dass Gottes Gnade so groß ist, dass David nicht verwest, wenn er mal tot ist. Petrus zitiert diese Verse dann bis Vers 28 aus Psalm 16. Aber dann kommt der Hammer, denn Petrus erklärt ab Vers 29, was wir hier lesen, kann David überhaupt nicht über sich selbst gesagt haben. Denn David ist gestorben und wisst ihr was? David ist ziemlich verwest. Und übrigens, wenn ihr nicht glaubt, dass er ziemlich verwest ist, dann geht hin und schaut nach. Ja, David war seit 1000 Jahren tot und trotzdem wusste immer noch jeder in Jerusalem, wo sein Grab war. Das war damals noch bekannt, wo das war. Das heißt, man konnte hingehen und nachschauen und einen sehr verwesten David dort finden. Aber wenn David also nicht von sich selbst geredet hat, von wem hat er dann geredet? Das begründet Petrus in Vers 30. Da er, also David, nun ein Prophet war und wusste, dass Gott ihm mit einem Eid verheißen hatte, dass er aus der Frucht seiner Lenden dem Fleisch nach den Christus erwecken werde, damit er auf seinem Thron sitze, hat er vorausschauend von der Auferstehung des Christus geredet. Dass seine Seele nicht dem Totenreich preisgegeben worden ist und auch sein Fleisch die Verwesung nicht gesehen hat. Was Petrus also sagt ist, David hat vor 1000 Jahren prophetisch in diesem Psalm nicht von sich selbst, sondern von Jesus geredet. Denn David ist verwest, aber Jesus ist nicht verwest. Petrus sagt, Psalm 16 macht überhaupt nur Sinn mit Jesus oder genauer Psalm 16 redet von der Auferstehung von Jesus. Das logische Argument war, wenn Jesus Gott ist, dann kann der Tod ihn gar nicht festhalten. Deswegen musste Jesus auferstehen. Das biblische Argument lautet, Psalm 16 kann man ohne die Auferstehung von Jesus gar nicht verstehen. Und dann gibt Petrus noch ein drittes Argument, das ist ein persönliches. Vers 32, diesen Jesus hat Gott auferweckt. Dafür sind wir alle Zeugen. Das persönliche Argument geht so, fragt uns. Und er meint damit sich, also die Jünger, andere Freunde von Jesus und die Frauen, die 120 Leute, die da zusammensaßen, auf den Heiligen Geist warteten nach der Himmelfahrt Er sagt, wir alle haben den Auferstandenen gesehen. Im 1. Korintherbrief, Kapitel 15, lesen wir, dass es sogar über 500 Leute waren, die Jesus nach seiner Auferstehung gesehen haben. Wie konnte man damals alle fragen? Die Logik, die Bibel und das persönliche Zeugnis von Augenzeugen sprechen alle dafür, dass Jesus auferstanden ist. Jesus ist die wichtigste Person der Weltgeschichte, weil er als einziger Mensch stärker ist als der Tod. Aber Jesus hat sich nicht nur als Sohn Gottes erwiesen, das war der erste Punkt. Er ist nicht nur auferstanden, der zweite Punkt. Nach seiner Auferstehung ist er in den Himmel aufgefahren. Und auch davon spricht Petrus in seiner Predigt ab Vers 33. Die Frage ist, warum ist das wichtig? Ja, bei der Auferstehung können wir das irgendwie verstehen. Ja, wenn jemand von den Toten aufersteht, da können wir irgendwie verstehen, das ist wichtig. Damit beweist jemand, er ist stärker als der Tod. Damit gibt es Hoffnung für uns Menschen, auch mal aufzuerstehen. Aber was hat es mit der Himmelfahrt zu tun? Was hat das mit der Weltgeschichte oder mit uns zu tun? Petrus sagt sehr, sehr viel. Denn die Himmelfahrt bedeutet, dass Jesus jetzt auf dem Thron sitzt und über die gesamte Weltgeschichte regiert. Das ist mein dritter Punkt. König Jesus ist die wichtigste Person der Weltgeschichte, denn er ist mächtiger als alle Herrscher. Vers 33. Nachdem er nun zur Rechten Gottes erhöht worden ist. Er ist zur Rechten Gottes erhöht worden. Jesus ist König. Der Platz zur Rechten war in der Antike immer der Ehrenplatz. Noch genauer erklärt Petrus das in Vers 36. Sagt er, so soll nun das ganze Haus Israel mit Gewissheit erkennen, dass Gott ihn, also Jesus, sowohl zum Herrn als auch zum Christus gemacht hat. Eben diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt. Er zum Herrn und zum Christus. Beide Wörter bedeuten im Prinzip König. Ja, Herr, das ist die Übersetzung des griechischen Wortes Kyrios. Kyrios war die Bezeichnung zum Beispiel für den Kaiser in Rom. Aber nicht der Kaiser in Rom ist Kyrios, sondern Jesus. Und Christus ist das griechische Wort für den Messias, also den Nachkommen Davids, auf den die Juden warteten. Also das Wort für den neuen König David. Ja, was Petrus hier sagt, die Himmelfahrt bedeutet, dass Jesus als König regiert. Für griechisch-römische Ohren als Kyrios. Für jüdische Ohren als Messias, Herr und Christus. Jesus ist ein größerer Kyrios als der Kaiser in Rom. Er ist als Messias größer als König David. Er ist nicht ein König unter vielen. Nein, er sitzt auf dem Thron zur Rechten Gottes und ist König über alle anderen Könige. Das bedeutet die Himmelfahrt. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, vor ein paar Wochen die Himmelfahrt uns angeschaut in der Predigt zur Apostelgeschichte 1. Da haben wir festgestellt, da wird die Himmelfahrt überhaupt nicht erklärt. Aber genau das holt Petrus jetzt hier nach und erklärt, warum es so wichtig ist, dass Jesus in den Himmel aufgefahren ist. Als Jesus noch auf der Erde war, da war er auch König, keine Frage. Aber sein Königsein sah man ihm meistens nicht an. Er war ein König, mit einer Krone, aber keine Krone aus Gold, sondern eine aus Dornen. Jetzt nach seiner Himmelfahrt ist Jesus König mit einer Krone, die viel herrlicher ist als alle Kronen aller Könige auf der ganzen Welt zusammen. Und deswegen ist er das Zentrum der Weltgeschichte. Und auch das begründet Petrus wieder biblisch mit einem Verweis auf das Alte Testament. Ja, bei der Auferstehung ist er zu Psalm 16 gegangen. Jetzt, bei der Himmelfahrt, geht er zu Psalm 110. Das ist der Psalm, den wir eben gesungen haben. In Versen 34 und 35. Und dort im Psalm 110 sagt David, der Herr sprach zu meinem Herrn, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde hinlege als Schemel für deine Füße. Das ist ein bisschen verwirrend. Ja, da sind zwei Herren, die hier miteinander sprechen. gibt es den ersten Herrn, der spricht, und das ist Gott der Vater. Das ist noch ziemlich offensichtlich. Und Gott der Vater spricht jetzt zu meinem Herrn, aus Davids Sicht, mein Herr, und fordert ihn auf, zu seiner Rechten als König Platz zu nehmen. Ja, also Gott der Vater, der Herr Nummer 1, sagt zu Davids Herrn, dem Herr Nummer 2, setze dich als König zu meiner Rechten. Und die große Frage ist jetzt wieder, okay, diesen Psalm hat David gebetet vor 1000 Jahren. Wer ist dieser zweite Herr, der sich zur Rechten Gottes setzt? Ja, und wieder kann es nicht David sein. Denn David spricht ja von meinem Herrn, also von jemand anderem, nicht von sich selbst. Wer ist es dann? Es muss jemand sein, der größer ist als David, weil David nennt ihn schließlich mein Herr. Und man nennt jemand nur Herr, den man für größer hält, als man selbst ist. Und das war für Juden ein Problem. Denn für sie gab es niemanden, der größer ist als König David. Und Petrus sagt hier, doch, es gibt jemanden, der größer ist als König David. Und übrigens, König David wusste das. Und dieser jemand, der größer ist als König David, ist niemand anders als Jesus. Es ist einer, der nicht nur Mensch ist, sondern Gott. Einen, der nicht verwest, sondern den Tod besiegt und anschließend in den Himmel auffährt. Einer, der nicht nur König über einen Landstrich im Nahen Osten ist, sondern der König über das gesamte Universum ist. Und so betete David im Psalm 110, der Herr, Gott der Vater, sprach zu meinem Herrn, Jesus, Gott dem Sohn, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde hinlege als Schemel für deine Füße. David war 1000 Jahre vor Jesus nicht nur von der Auferstehung Jesu überzeugt, Psalm 16, sondern auch von seiner Himmelfahrt, Psalm 110. Und um jetzt sein Königreich über die ganze Welt zu verbreiten, hat dieser König uns seinen Heiligen Geist geschickt. Ich habe es schon mehrfach erklärt, wir schauen uns in dieser Predigt heute nur den zweiten Teil der Predigt von Petrus an. In den ersten Teil, also die Verse 14 bis 21, darum ging es in der letzten Predigt. Und wenn man so will, hat die Predigt von Petrus zwei Punkte. Punkt 1, der Heilige Geist, bis Vers 21, und dann Punkt 2, Jesus, ab Vers 22. Aber in Vers 33 bindet Petrus beide Teile zusammen. Er erklärt, warum er in seiner Predigt sowohl über den Geist als auch über Jesus spricht. Vers 33. Nachdem er, Jesus, nun zur Rechten Gottes erhöht worden ist und die Verheißung des Heiligen Geistes empfangen hat von dem Vater, hat er diesen ausgegossen, was ihr jetzt seht und hört. Jesus ist in den Himmel aufgefahren, zweiter Teil von Petrus' Predigt, und hat dort im Auftrag des Vaters den Heiligen Geist geschickt. Erster Teil von Petrus' Predigt. Das heißt, ohne Leben, Auferstehen und Himmelfahrt von Jesus, zweiter Teil der Predigt, keine Ausgießung des Heiligen Geistes. Erster Teil der Predigt. Jesus ist das Zentrum der Weltgeschichte. Sein Königreich ist stärker als alle anderen. Und der Geist ist jetzt da, auf der Erde, um dieses Königreich zu verbreiten. Und das bringt mich zu meinem vierten Punkt. König Jesus ist die wichtigste Person der Weltgeschichte, denn er ist durchdringender, als dein Herz hart ist. Vers 37. Die Juden hörten das alles und sie wussten das alles. Aber sie wollten ihn nicht. Aber jetzt war Jesus wieder da. Sie konnten ihn nicht länger verdrängen. Petrus hatte gesagt, er regiert über alles. Und ganz ehrlich, so jemanden willst du nicht umgebracht haben. Und genau das hält Petrus seinen Zuhörern vor. Er spricht die ganze Zeit über Jesus. Jesus als die wichtigste Person der Weltgeschichte und warum das so ist. Und diese Botschaft von Jesus nennen wir heute Evangelium, gute Nachricht. Und das zu Recht, denn es ist die beste Nachricht der Welt. Aber damals, für die Zuhörer, war es die schlimmste Nachricht der Welt. Ja, fast die ganze Zeit redet Petrus ja über Jesus, aber in zwei kurzen Momenten redet er seine Zuhörer direkt an. Und das ist nicht schön. Vers 23, zweite Hälfte. Diesen Jesus habt ihr genommen und durch die Hände der Gesetzlosen ans Kreuz geschlagen und getötet. Und dann nochmal in Vers 36, ganz am Ende der gesamten Predigt. Diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt. Das sind die letzten Worte der Predigt. Was haben die Zuhörer mit dieser Predigt zu tun? Während Jesus die wichtigste Person der Weltgeschichte ist, und Petrus hat das ausführlich begründet, haben die Zuhörer genau diesen Jesus getötet. Ja, und das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, weil es so bitter ist. Die Kernbotschaft von Petrus lautet: Ihr seid die Mörder von Gottes Sohn, vom Sieger über den Tod und vom König des Universums. Das ist die Predigt in einem Satz. Wie soll man darauf reagieren, so als Zuhörer? Und an diesem Punkt passiert das eigentliche Wunder von Pfingsten. Eigentlich sind es zwei Wunder. Und ich meine damit nicht die Feuerzungen und ich meine damit nicht das Getöse und ich meine damit auch nicht die fremden Sprachen. Weißt du, die zwei größten Wunder von Pfingsten sind Nummer 1, Petrus. Ja, und ich meine den Petrus, der uns in den Evangelien ja nicht unbedingt als der mutigste und standhafteste gezeigt wird. Genau der gleiche Petrus hält eine Predigt mit der Kernaussage: Ihr seid ein Haufen bösartiger Killer. Und Wunder Nummer 2, Petrus überlebt diese Predigt. In Vers 37 lesen wir: Als sie aber das hörten, drang es ihnen durchs Herz und sie sprachen zu Petrus und den übrigen Aposteln: Was sollen wir tun, ihr Männer und Brüder? Ich weiß nicht, ob euch das auffällt, aber normal wäre eigentlich folgende Reaktion. Als sie aber das hörten, rannten sie auf Petrus zu und rammten ihm ein Schwert in sein Herz. Wisst ihr, so ähnlich haben die Juden mal reagiert, als Jesus eine ähnliche Predigt gehalten hat. Am Ende der Predigt stand ein Mordversuch. Aber hier passiert das genaue Gegenteil. Statt dass sie etwas durch das Herz von Petrus rammen, rammt die Botschaft von Petrus etwas in ihr Herz. Da drang es ihnen durchs Herz. Vers 37. Wisst ihr, die sichtbaren Wunder damals, die waren zwar spektakulär, Feuer, Wind, Sprachen, aber sie waren auch auf diesen einen Tag begrenzt und sie haben niemanden verändert. Sie sorgten nur dafür, dass die Menschen zusammenliefen. Die unsichtbaren Wunder sind die eigentlichen Wunder des Heiligen Geistes. Und diese Wunder passieren heute immer noch. Wenn Gott Männer ausrüstet, die sein Wort furchtlos verkündigen, und wenn Menschen mit steinharten Herzen durch diese Botschaft getroffen werden und plötzlich fragen: Was soll ich tun? Die Juden wussten alles über Jesus. Vers 22 hatte Petrus ganz am Anfang gesagt. Aber jetzt am Ende drang es ihnen durchs Herz. Jetzt wurden durch den Geist ihre steinharten Herzen aufgebrochen. Und das ist das, was der Geist tut. Das ist das eigentliche Wunder von Pfingsten. Und genauso, durch Wort und Geist verbreitet sich das Königreich von Jesus über die ganze Welt. Und das zeigt uns dann der Rest der Apostelgeschichte. Und so wird die extrem bittere Nachricht zu einer extrem guten Nachricht. Und vielleicht sagst du dir jetzt: Naja, also ich bin ja auch Sünder, aber so schlimm wie die Juden damals bin ich nicht. Ich gehöre nicht zu denen, die gebrüllt haben: Kreuzige ihn. Ja, ich habe viel falsch gemacht in meinem Leben, aber immerhin, das gehört nicht dazu. Und ich gebe dir recht, irgendwo stimmt das. Stell dir mal Folgendes vor. Du könntest eine Zeitreise machen und du landest auf Golgatha, gerade in dem Moment, als Jesus da am Kreuz hängt. Und du stehst dort neben jemand anderem, unter dem Kreuz von Jesus. Und dein Nebenmann gehört zu denen, die noch vor wenigen Stunden gebrüllt haben: Kreuzige ihn. Du gehörst nicht zu ihnen, denn du warst eben noch nicht da. Aber dann schaut Jesus euch beide an. Und der Blick sagt: Deine Sünden haben mich an dieses Kreuz gebracht. Er schaut dich an, genau wie er deinen Nebenmann anschaut. Frage an dich. Gibt es dann noch irgendeinen Unterschied zwischen dir und deinem Nebenmann? Oder anders gesagt, jede Sünde, die du Tag für Tag begehst, brüllt in einem gewissen Sinn, kreuzige ihn. Jonathan Edwards, der bekannte Prediger und Theologe aus dem 18. Jahrhundert, sagte es einmal so: Du trägst nichts zu deiner Errettung bei, außer der Sünde, die sie nötig gemacht hat. Ich schaute einen Mann am Kreuz in Todesqual und Schmerz. Die Augen voller Liebe waren gerichtet auf mein Herz. Ich wusste, dass ich schuldig bin und ich vergesse nicht, was er mit diesem Blick mir sagt. Dies hier ist dein Gericht. Und wenn dir das durch dein eigentlich so steinhartes Herz geht, dann wirst du anfangen zu staunen. Zu staunen, dass Gott die größte Sünde der Weltgeschichte benutzt hat, um durch Jesus, die größte Person der Weltgeschichte, dir das größte Geschenk der Weltgeschichte zu machen. Was sollen wir tun? Das ist die Frage der Zuhörer. Und es ist die einzige Frage, die nach dieser Predigt Sinn macht. Und weil das alles nicht nur die größte Sünde war, sondern gleichzeitig das größte Geschenk, gibt es Hoffnung, gibt es Antwort auf diese Frage. Auf die verzweifelte Frage, was sollen wir tun, gibt Petrus dann ab Vers 38 eine wunderbar schöne, positive Antwort. Und die schauen wir uns beim nächsten Mal an. Für heute lassen wir es dabei stehen. Weil Jesus der ist, der sein Gottsein durch Wunder bewiesen hat. Weil er der ist, der nicht im Grab verwest ist, sondern den Tod besiegt hat. Weil er der ist, der in den Himmel aufgefahren ist und jetzt über alles und jeden regiert. Deswegen ist er die wichtigste Person der Weltgeschichte. Und er ist es wert, dass er auch in deinem Leben die mit Abstand wichtigste Person wird. Amen.